Der Schrein dieses Herrschers verführt niemanden mehr zum Beten. Er ist zu einem Ort des Klagens geworden. Nur der Wind hört seine Stimme. Die Schreie der Nachtgeschöpfe und das Licht der beiden Monde sagen, dass seine Tage vorbei sind. Es kommen keine Bittsteller mehr. Die Besucher bleiben aus. Wie leer sind die Wege, die von diesem Berg herunterführen. In Schrift auf dem Schrein eines Atreides Herzogs. Verfasser unbekannt.
Die Angelegenheit übte auf Leto den Eindruck täuschender Einfachheit aus. Er brauchte lediglich seine Vision zu ignorieren und an ihrer Stelle das zu tun, was er nicht gesehen hatte. Dennoch lag in dieser Spekulation ein Fehler. Er wusste, wie scheinbar zufällig sich die Fäden unterschiedlicher Zukünfte miteinander verweben konnten, bis sie einen gefangen hielten. Aber irgendwie musste mit diesen Fäden umzugehen sein. Er hatte sich zum Beispiel in keiner seiner Zukunftsvisionen von Yakurutu fortlaufen sehen. Also musste der Faden, der zu Sabia führte, als erster zerschnitten werden. Momentan kroch er über die im letzten Licht des Tages liegenden östlichen Felsausläufer dahin, unter denen sich Yakurutu verbarg. Der Überlebenssatz hatte ihn mit Energietabletten und Nahrung versorgt und er wartete darauf, wieder zu Kräften zu kommen. Westlich von ihm lag der Azraksee, jene gipsweiße Fläche, die in den Tagen, bevor die Würmer hier gelebt hatten, eine offene Wasserfläche gewesen war. Irgendwo im Osten lag das Gebiet Benesherk, in dem sich verstreute neue Niederlassungen befanden. Im Süden lag das Tankeruft, das Land des Schreckens. 3800 Kilometer Wüstenland, das nur gelegentlich von ein paar mit magerem Grün bewachsenen Dünen unterbrochen wurde, auf denen sich Windfallen befanden, die sie bewässerten. Ein Produkt jener ökologischen Umwälzung, die die Landschaft von Arrakis zurückentwickelte. Sie wurden aus der Luft versorgt, aber niemand hielt sich lange bei ihnen auf. »Ich werde nach Süden gehen«, sagte er sich. »Garni wird genau das von mir erwarten.« Dies war nicht der Augenblick, Dinge zu tun, mit denen niemand rechnete. Bald würde es dunkel sein. Er konnte dann sein gegenwärtiges Versteck verlassen. Leto starrte den südlichen Himmel an. Schwarzbraune Wolken ballten sich dort zusammen, zogen sich wie eine Schleppe aus Rauch dahin, umgeben von hellen Linien glitzernden Staubs. Ein Sturm. Leto sah, wie sich das Sturmzentrum aus der großen Sandfläche hervorhob und in die Luft hinein aufragte wie ein neugieriger Wurm. Er beobachtete es eine volle Minute lang und entdeckte, dass es sich weder nach links noch nach rechts bewegte. Ein altes Sprichwort der Fremen fiel ihm ein. Wenn sich das Sturmzentrum nicht bewegt, befindest du dich genau auf der Linie seines Weges. Dieser Sturm veränderte natürlich einiges. Leto starrte einen Moment lang nach Westen auf Tabor zu. Er fühlte den täuschenden Frieden dieses Wüstenabends und sah das helle Gipsbecken, das von windgerundeten Kieselsteinen umgeben war. Seine desolate Leere, seine unwirkliche Oberfläche aus leuchtendem Weiß reflektierte bereits die hoch in der Luft dahinschwebende Staubwolke. Nirgendwo in seinen Visionen hatte er sich den Auswirkungen eines ausgewachsenen Muttersturms ausgesetzt gesehen. Er hatte sich auch nicht in den Sand gegraben, um einen solchen zu überstehen. Ihm fiel nur ein, dass es eine Situation gegeben hatte, während der er von einem Wind ergriffen und über den Boden gerollt worden war. Aber das würde erst später sein. Dort draußen braute sich ein Sturm zusammen, der sich über mehrere Breitengrade dahinziehen und seiner Welt eine Tracht Prügel verabreichen würde. Man konnte es riskieren. Alte Geschichten, die vom Freund auf den Freund weitergegeben wurden, berichteten davon, dass es möglich war, einen erschöpften Wurm an der Oberfläche festzuhalten, indem man einen Bringerhaken unterhalb seiner Körperringe befestigte und, wenn man ihn dermaßen bewegungsunfähig gemacht hatte, dem Sturm im Schutz seiner Windschattenseite überstehen konnte. Eine Mischung aus Dreistigkeit und Unbekümmertheit, diesen Versuch zu unternehmen, reizte ihn plötzlich. Der Sturm würde dieses Gebiet frühestens gegen Mitternacht erreichen. Er hatte also noch Zeit. Wie viele Fäden würde er damit zerschneiden? Alle? Einschließlich des letzten? Garni wird von mir erwarten, dass ich nach Süden gehe, aber nicht mitten in einen Sturm hinein. Leto schaute nach Süden und suchte nach einem Pfad, der ihn aus diesen Klippen hinaus und hinunter auf das flache Land führen konnte. Er entdeckte eine schmale Kluft, die ihm geeignet erschien, und schulterte sein Überlebenspack. In den Nischen der Kluft hatte sich Sand angesammelt, der sich bis in ihre Mitte erstreckte und ihm das Gefühl verlieh, auf Wasser zu laufen. Er spürte, wie der feine Staub Durst erzeugte. Er gelangte in einen Canyon. Es war immer noch hell genug, dass man ihn sehen konnte. Als er das Ende des Canyons erreichte, senkte sich auch schon die schnelle Wüstennacht auf ihn herab. Jetzt hatte er nur noch das Mondlicht, um den Weg zum Tangaroo zurückzulegen. Unter dem Druck der Befürchtung seiner Erinnerung wurde sein Herzschlag schneller. Irgendwie kam es ihm so vor, als sei er auf dem Weg in die Huanuina hinabzusteigen. Jene Totendestille, von der die Fremen behaupteten, dass sie einem alle Flüssigkeit nahm und sie in der Erde versickern ließ. Aber was auch auf ihn zukam, es würde nichts sein, was er in seinen Visionen vorausgesehen hatte. Jeder Schritt entfernte ihn weiter von der durch die Wirkung des Gewürzes hervorgerufenen Diana, der allgegenwärtigen Bewusstheit ihrer intuitiv kreativ wirkenden Natur und ihrer sich auf eine starre Zukunft auswirkenden Kausalkette. Für jeweils 100 Schritte, die er jetzt machte, entfernte er sich um einen von seiner Bestimmung, hinein in die Gemeinschaft seiner neuen, inneren Realität. »Egal wie, Vater«, dachte er, »ich komme zu dir.« Vögel nisteten unsichtbar in den Felsen ringsum und machten sich lediglich durch Geräusche bemerkbar. Wie es Sitte der Fremen war, orientierte er sich anhand der von ihnen hervorgerufenen Echos, welchen Weg er nehmen musste. Des Öfteren, wenn er an kleineren Felsspalten vorbeikam, erkannte er in ihnen das Leuchten furchtsamer, grüner Augen. Die Tiere versteckten sich, weil sie genau wussten, dass ein Sturm im Anzug war. Schließlich erreichte er die Wüste. Der Sand um ihn herum und unter seinen Füßen schien zu leben und zu atmen. Noch einmal ließ er den Blick über die gezackten Felsen gleiten, die Yakodoto umgaben. Die gesamte Struktur der Hügellandschaft erschien von dieser Seite wie unter großem Druck entstanden. Was seine Zukunft anbelangte, hatte Arrakis noch einiges zu erzählen. Leto stieß den Klopfer in die Erde, um einen Wurm anzulocken, und zog sich, als das Gerät anfing, seine Signale auszusenden, in eine beobachtende Position zurück. Intuitiv griff seine rechte Hand in die Falten seiner Dishdasha und tastete nach dem Falkenring der Atreides. Gurney hatte ihn gefunden, aber er hatte ihn ihm gelassen. Was mochte er beim Anblick von Pauls Ring empfunden haben? »Vater, erwarte mich bald.« Der Wurm kam aus dem Süden. Er glitt in einem Zickzackkurs dahin, um nicht mit den Felsen in Berührung zu kommen. Und er war auch nicht so groß, wie Leto erhofft hatte, aber das war jetzt gleichgültig. Er schätzte den Weg ab, den das Tier nehmen würde, schwang seine Haken und glitt, als es in einer Staubwolke über den Klopfer hinwegfegte, an seiner schuppigen Haut hinauf. Der Wurm drehte unter dem sanften Druck der Haken sofort ab, legte sich auf die Seite. Der von ihm erzeugte Fahrtwind zerrte an Letos Robe. Er warf einen Blick auf die südlichen Sterne, die durch den Staub kaum noch zu erkennen waren, und leitete den Wurm in diese Richtung. Geradewegs in den Sturm hinein.